20 Jahre Rostock-Lichtenhagen, ein Akt politischer Brandstiftung, so lautet der Titel eines Textes, den die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl heute veröffentlicht hat. Am Telefon freue ich mich hierzu nun Bernd Mesowitsch begrüßen zu dürfen. Er ist stellvertretender Vorsitzender von Pro Asyl und Mitautor des Textes. Hallo Herr Mesowitsch.
Hallo, stellvertretender Geschäftsführer.
Stellvertretender Geschäftsführer. Anlässlich des 20-jährigen Jahrestages der Pogrome in Rostock-Lichtenhagen erinnert Pro Asyl noch einmal an die politischen Reaktionen auf die Angriffe auf ein Ausländerwohnheim. Sie schreiben, Zitat, auch wenn die Liste der Orte, an denen in Deutschland rassistische Gewalttäter brandschatzten, lang ist, das Rostocker Pogrom steht bis heute in einzigartiger Weise für das Zusammenwirken von Politik und dem rassistischen gewalttätigen Mob auf der Straße. Schildern Sie mal dieses Zusammenwirken, bitte.
Ja, im August 1992 gab es durchaus nicht den ersten Vorfall, den man als ein Pogrom bezeichnen könnte, aber es war in der Größenordnung doch einzigartig und es fand sozusagen unter den Augen von Fernsehkameras statt, was da im August 1992 passierte, nämlich Hunderte, möglicherweise Tausende Bürger von Rostock haben zugesehen, wie ein Wohnheim im Stadtteil Lichtenhagen in Brand gesetzt wurde. Und es waren da drin auch mit einem Fernsehteam zusammen Vietnamesinnen und Vietnamesen, die als sogenannte Vertragsarbeitnehmer in der DDR gelebt hatten und dann infolge der Wende in Deutschland blieben, sowie deutsche Unterstützer. Und man kann sagen, das verdeutlicht auch der damalige Film von Kennzeichen D, es war ganz knapp, es war nicht der Polizei zu verdanken, dass es keine Toten gegeben hat, sondern es waren sehr glückliche Umstände, dass die Menschen in letzter Minute rausgekommen sind. Aber das Ganze hat ein Vorspiel von, man kann sagen, mehreren Jahren des Aufbaus einer Skandalkulisse, die die Politik zum Teil zumindest gewollt hat. Und was dann in Rostock passierte, da sage ich ganz deutlich, das hat sie sehenden Auges in Kauf genommen.
Sehenden Auges in Kauf genommen und Sie sagen dann auch benutzt oder instrumentalisiert für rassistische Sondergesetze, allen voran den sogenannten Asylkompromiss. Können Sie da vielleicht noch kurz schildern, wie der dann in Folge dieser Ausschreitungen oder dieses Pogroms in Rostock-Lichtenhage umgesetzt wurde?
Also die Bemühungen, das Asylrecht weitgehend abschaffen zu wollen, sprich die potenziellen Flüchtlinge draußen zu halten, gab es eigentlich schon in den Jahren davor. Nun hatten in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, insbesondere Flüchtlinge aus dem Balkan in Deutschland Schutz gesucht, aber auch die im zerfallenden Ostblock besonders ausgegrenzten Roma aus Rumänien und Bulgarien und die eigentlich nur kurzfristig während zweier Jahre extrem steigenden Flüchtlingszahlen wurden dann zum Unterbringungsnotstand erklärt, wobei sich viele Behörden, die unterzubringen hätten, nicht sehr bemüht hatten, unterzubringen, wie man dann auch in Rostock sah. Und Zug um Zug musste man den Eindruck gewinnen, dass die Krise der Flüchtlingsunterbringung, die man von Seiten des Staates dann zum Notstand erklärte, immer mehr zum Anlass genommen wurde, gerade von der CDU eine Veränderung des Asylrechts herbeiführen zu wollen. Bekannt ist die Direktive von dem damaligen CDU-Generalsekretär Rühe, der gesagt hat, auf allen Ebenen, auf allen parlamentarischen Ebenen, Kommunal, Länder, Bund, müssen jetzt Anfragen gestellt werden, die genau das rausarbeiten, dass also Deutschland sozusagen überfordert ist. Und dieses Klima hinein handelten dann auch andere. Es gab also schon seit dem vierten Quartal, insbesondere 1990, verstärkt Übergriffe gegen Asylsuchende, die ab dieser Zeit nach Ostdeutschland geschickt wurden. Und es gab auch zunehmend Übergriffe im Westen. Es ist ja nicht so, dass wir hier ein rein ostdeutsches Phänomen vor uns haben. Mölln, Hünxe und einige andere Städte, wo es Tote gegeben hat, liegen bekanntlich im Westen.
Alleine hat die CDU aber ja das Grundgesetz nicht ändern können.
Genau, man hat die Opposition vor sich hertreiben wollen. Und die ist dann am Nikolaustag des Jahres 1992 eingeknickt. Das heißt, wenige Monate nach den Rostocker Ereignissen. Und der damalige Bundesinnenminister Seiters hat das ja schon sozusagen am 24. August, also während der laufenden Ereignisse in Rostock, an die Wand gemalt. Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts und so weiter. Also er war einer der Ersten, der Hauptverantwortliche für die Sicherheit der Betroffenen, war einer der Ersten, der sozusagen das Ereignis gezielt missbraucht hat.
Sie sprechen hier auch von einem Akt der politischen Brandstiftung dieser Tage, wird in Medien, aber auch in der Politik vielerorts gedacht, quasi auch an dieses Jubiläum oder diesen 20. Jahrestag von Rostock-Lichtenhagen. Werden die Täterinnen aus Politik und Medien denn Ihrer Meinung nach heute klar benannt oder verschwimmt dies alles hinter dem parteien- und medienübergreifenden Konsens gegen Neonazis und die NPD?
Es gibt schon kritische Stimmen in Teilen der Medien, aber es wird doch sehr stark argumentiert mit dem bloßen Organisationsversagen. Also wird oft geredet über die Tatsache, die sicher zutrifft, dass die ganzen Polizeiführungen aus dem Westen nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen sind, dass die auf dem Höhepunkt der Ereignisse teilweise im Heimaturlaub waren. Alle dieses, was man unter dem Begriff Organisationsversagen der Polizei, aber auch anderer Gremien zusammenfassen könnte. Aber man hat ja doch den Eindruck, dass hier einiges auch deshalb nicht getan worden ist, weil man es nicht wollte. Und ab diesem Punkt ist es eben nicht nur Organisationsversagen, sondern hier ist es politisches Versagen, wenn man so will, bis hin zum politischen Willen, das zumindest auf sich zukommen zu lassen, die Krise sich entwickeln zu lassen, bis sie Handlungen aufdringt, dass dann der Mob und Rechtsradikale mit Brandsätzen angegriffen haben. Das musste man, wenn man nicht ganz naiv war, zumindest unterstellen. Denn bei den vorangegangenen Pogromen und Übergriffen auf Ausländer waren zu allem bereite Neonazis schon seit längerem dabei gewesen.
Als Reaktion ist die Politik aber nicht verstärkt gegen Rechtsradikale vorgegangen, sondern hat, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, faktisch das Asylrecht in Deutschland abgeschafft durch eine Grundgesetzänderung. Ihrer Meinung nach müsste um eine echte Aufarbeitung, und das fordern Sie, glaube ich, in diesem Text auch, eine erneute Grundgesetzänderung, dies zum 20. Jahrestag jetzt wieder rückgängig machen?
Also das halte ich für wenig wahrscheinlich. Die Entwicklung ist ja eine etwas andere geworden. Die damaligen Außengrenzen, die man höher ziehen wollte, wir müssen ja erinnern, damals war das noch die deutsche Ostgrenze an Oder und Neiße zu Polen. Es hat sich ja alles an die europäischen Außengrenzen, die heute gelten, an die EU-Außengrenzen verlagert. Der Versuch, Flüchtlinge nicht in die EU zu lassen, um fast jeden Preis auch dabei Tote in Kauf zu nehmen, das sind die Ereignisse von heute, die sich auch verbinden zum Beispiel mit der Zuständigkeitsregelung für Flüchtlinge Dublin II. Die regelt, dass Deutschland ja de facto wesentlich weniger Flüchtlinge bekommt, weil die bereits im Erststaat, in dem sie ankommen, registriert werden und in der Regel ihr Asylverfahren durchführen sollen. Also die sogenannte Drittstaatenregelung, die damals ins Grundgesetz gekommen ist, ist ja sozusagen abgelöst worden durch dieses. Aber wir haben eine ganze Reihe von Sondergesetzen, die heute noch weiter existieren, die Residenzpflicht beispielsweise. Wir haben das unsägliche Asylbewerberleistungsgesetz, das neulich in Karlsruhe zur Verhandlung anstand, wo es zumindest höhere Sätze künftig geben wird. Aber es wäre auch nach unserer Meinung an der Zeit, diese rassistischen Sondergesetze allesamt auf den Prüfstand zu stellen, sage ich mal zurückhaltend. Wir meinen eigentlich abzuschaffen. Alles, was damals an Repressionsinstrumentalien geschaffen worden ist, demütigt die Menschen und bringt noch nicht mal migrationspolitisch das, was damals eine Mehrheit im Parlament glaubte, dass es bringen würde.
Sie haben jetzt das Asylbewerberleistungsgesetz angesprochen, insbesondere auf die Vergütungen, die monatlichen Zahlungen hat das Bundesverfassungsgericht ja jetzt geurteilt, dass es gegen die Menschenwürde grundrechtswidrig sei. Sie sagen, hier würde wieder der Mob in den Kommentarspalten toben und skandalisieren diesen Rassismus aus der Mitte. Können Sie das noch ein wenig ausführen?
Also das ist nicht nur unsere Meinung als Nichtregierungsorganisation, sondern das haben die Blogs der etablierten Medien zu spüren bekommen. Selbst die Bild-Zeitung, die recht fair über das Verfahren berichtet hat, übrigens hat Reaktionen bekommen in einem Ausmaß und einer Art, dass sie ihren Blog dann abgeschaltet hat. Und es gab also medienkritische Sendungen im Fernsehen, die auch darauf hinwiesen, dass wohl kaum ein Thema mehr negative Äußerungen der üblen Sorte gehabt hat, wie dieses Thema des Bundesverfassungsgerichts. Also hier steht, glaube ich, immer wieder bereit, eine Möglichkeit der Menschen, die sich zu kurz gekommen glauben in diesem Lande oder durch eine ebenfalls wirklich nicht besonders soziale Gesetzgebung in den Folgejahren nach dem Asylbewerberleistungsgesetz selbst in die Nähe der Armut herabgedrückt worden sind. Hier steht ein politisches Potenzial bereit, was sozusagen immer noch Nährboden für politische Brandstiftung sein kann. Das macht uns ohne Zweifel Sorge, auch wenn sich das in Wahlergebnissen ja seit einiger Zeit kaum ausdrückt.
Befürchten Sie hier, dass es dann wieder ein ähnliches Zusammenspiel gibt, dass also auch die etablierten Parteien jetzt auch wieder auf diesen Mob reagieren?
Jetzt konkret zum Bundesverfassungsgericht nicht. Das muss man auch anerkennen, dass man einige Themen der letzten Zeit nicht benutzt hat als politischen Brandsatz. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob man dauerhaft daraus gelernt hat, denn wir haben im Moment keinen großen Wahlkampf, in dem es sozusagen immer auf Zuspitzungen ankommt. Und ich glaube auch, dass man durch die Erfahrung, dass es hier auch einen Rechtsterrorismus der tödlichen Art gibt, gewarnt ist, allzu sehr mit Strömungen, mit rechtspopulistischen Strömungen und rechtsradikalen Strömungen sich gemein zu machen, wenn auch nur indirekt. Also es sollte eigentlich eine gewisse Resilienz gegen solche Versuchungen da sein, aber ich habe oft das Gefühl, dass die zivilisatorische Tünchen nicht nur in diesem Land, sage ich mal, es gibt ja rechtsextreme Strömungen in vielen anderen europäischen Staaten, die sich auch gegen Flüchtlinge richten, dass dieses zivilisatorische, dieser Überbau recht dünn sein könnte.
Ein dünner zivilisatorischer Überbau, das sagt Bernd Mesovic von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Mit ihm sprach ich über den Text 20 Jahre Rostock-Lichtenhagen, ein Akt politischer Brandstiftung, den es auf der Homepage www.proasyl.de zum Nachlesen gibt. Herr Mesovic, Ihnen vielen Dank für diese Schilderung.
Und kühlere Temperaturen für uns alle.
Ja. Und noch der Hinweis, am 25. August wird es eine bundesweite antifaschistische Demonstration in Rostock geben. Alle Infos hierzu und auch nochmal umfangreiche Dokumentation zu den Geschehnissen vor Ort auf der Seite lichtenhagen.net.